Primal Kompass. Immer wissen, wo es lang geht.
Herzlich willkommen zu Immokompass, dem Podcast rund ums Thema Immobilien. Heute haben wir für euch das Thema mitgebracht, warum überhaupt in Immobilien investieren. Frido, sag uns doch mal aus deiner Erfahrung, warum sollten wir überhaupt in Immobilien investieren?
Ja, da gibt's recht viele Gründe dafür. Um mal einfach so ein paar zu nennen, wir können ja später dann nochmal auf die einzelnen Punkte eingehen.
Ja.
Letztendlich ist es eine sehr vielfältige Anlageklasse. Also es gibt nicht einfach nur Immobilien. Es gibt, fängt ja damit schon an, dass es viele Arten von Immobilien gibt. Ja. Also Gewerbeimmobilien, die man auch wieder unterteilen kann in Logistik, Hotels, Gastronomie, ja, ein klassisches Ladenlokal und so weiter, Büro. Oder dann halt auch die Wohnimmobilien. Und auch die kann man wieder unterteilen in die klassische Vermietung, also Langzeitvermietung, in das WG-Konzept, in möblierte Vermietung, in Service Departments, Airbnb, Ferienwohnung und so weiter. Das heißt, allein schon das Thema Anlageklasse in der Vielfalt ist sehr, sehr, sehr spannend. Und so gibt's einfach viele, viele Möglichkeiten, ja. Man kann dementsprechend viele Strategien fahren. Jeder kann so ein bisschen seine Strategie finden, ja. Sei es jetzt, ob man darauf hinaus möchte, möglichst hohe Eigenkapitalrendite zu erwirtschaften, eher ein zusätzliches Einnahmen durch hohen Cashflow pro Monat, der positiv ist, natürlich dann dementsprechend möchte man eher Steuern sparen oder möchte man möglichst viel Gewinn in kurzer Zeit und macht das Ganze über das sogenannte Fix-and-Flip-Modell. Das heißt, man kauft eher was Renovierungs-, Modernisierungsbedürftiges, bringt es wieder in Stand und verkauft es dann gewinnbringend. Genau. Das finde ich halt tatsächlich sehr, sehr spannend.
Sehr umfangreich, sehr umfangreich. Ja. Aber dann lass uns doch heute mal darauf fokussieren, was so die Einstiegsinvestments in Immobilien so in der breiten Masse sind. Ne? Ich sag mal Gewerbe, Hotel. Ich glaube nicht, dass wenn wir jemanden in der Beratung hatten, dass das schon häufig so dann herauskam, so hey, du solltest dir ein Hotel kaufen und das vermieten, sondern es geht ja wahrscheinlich eher so in die kleinere Einheit, in die Eigentumswohnung, die dann quasi vermietet wird, wo es ja auch schon ganz, ganz viele Argumente gibt, neben denen, die du eben schon gesagt hast, ne, auch gerade so die steuerlichen Aspekte, was ja auch häufig gar nicht so präsent ist, ist ja das Thema Steuervorteile, die man mit so einer Kapitalanlage Immobilie hat. Sei es, dass man zum Beispiel die Zinsen, die man fürs Darlehen hat, steuerlich geltend machen kann oder auch die Immobilie als solche abschreiben kann. Und dass man auch einfach im Portfolio selber, ne, wie man sich finanziell aufstellt, ich gehe mal davon aus, dass schon ganz, ganz viele Leute in ein ETF-Portfolio investiert sind, dass sie eine gewisse Rücklagen auf dem Tagesgeld oder Girokonto haben, um einfach auch da nochmal, sag ich mal, nicht alle Eier in ein Nest zu legen und da die Immobilie mit reinzunehmen. Auch gerade als Sachwert, ne, man kann ja schön hinfahren zu so einer Immobilie. Man kann sie, wenn man möchte, in den Arm nehmen. Man hat etwas in der Hand, was jetzt vielleicht ein bisschen anders ist, als wenn man seinen Depotstand auf dem Smartphone sieht. Ja. Und es ist natürlich auch etwas, was mir persönlich sehr häufig mitgeteilt wird, was so der Wunsch ist der Leute, auch gerade, sage ich mal, für die nächste Generation, ne? Für die Kinder etwas aufzubauen,
ja, ein bisschen
Startkapital zu hinterlassen. Und eine Immobilie ist ja doch etwas weniger, sage ich mal, schwankungsanfällig als jetzt vielleicht so ein ETF-Depot.
Ja, das ist auch ein großer Punkt tatsächlich. Genau, aber bevor wir jetzt mal detailliert in die einzelnen Punkte reingehen, würde ich gerne nochmal einen kleinen Punkt anbringen, den wir mal ein Kollege, Mentor, guter Bekannter genannt hat.
Ich bin gespannt.
Und zwar ist deine Immobilie wie dein eigenes Unternehmen. Du bist der Geschäftsführer und deine Mieter sowie das Finanzamt arbeiten gewissermaßen für dich. Ja, wie kann man das Ganze verstehen? Naja, du bist Eigentümer der Immobilie, dieses Unternehmens. Du managst alles. Du bist natürlich auch für alles verantwortlich, muss man hier ganz klar sagen. Aber du bist auch derjenige, der bestimmt, was passiert und die ganzen einzelnen Hebel bewegen kann. Ja. Das heißt, du kannst aussuchen, wer ist dein Mieter, also quasi wer arbeitet in deinem Unternehmen und unterstützt dich sozusagen. Du kannst gewissermaßen steuern, wie sehr das Finanzamt dich auch unterstützt, weil du auch Modernisierung gewissermaßen steuerlich für dich nutzen kannst. Du kannst vor allem auch, wenn beispielsweise deine Rendite nicht so passt, könntest du Modernisierung durchführen, um deine Rendite wieder zu erhöhen und so weiter und so fort. Also die Immobilie ist eigentlich wie ein kleines Unternehmen, dass du komplett verwaltest und steuerst. Musst du natürlich nicht, dazu kommen wir noch in anderen Folgen. Es gibt auch Verwaltungen, die das alles für dich machen. Mhm. Das steht aber auf einem anderen Blatt grundsätzlich. Mhm. Ja, finde ich das aber einen ganz passenden Vergleich.
Finde ich einen spannenden Ansatz, weil wenn ich das mal so vergleiche mit einem klassischen ETF-Sparplan, dann ist es ja so, du kannst vielleicht mal in der Lage sein, eine Sonderzahlung reinzupacken, weil du sagst, hey, ich habe irgendwie mir noch was angespart, ich habe einen Bonus bekommen, ich habe Weihnachtsgeld bekommen und ich investiere jetzt nochmal in mein ETF-Portfolio, was sich natürlich auch gut entwickelt, aber du hast halt keinen direkten Einfluss auf die Unternehmen, in die du investierst. Das ist ja, wie ich dich jetzt verstanden habe anhand des Beispiels, schon so, dass wenn du in eine Immobilie investierst, du ja einen direkten Einfluss darauf nehmen kannst. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich renoviere, ich saniere die Wohnung und werte sie auf, habe ich ja einen direkten Impact, indem ich dadurch dann auch die Wohnung, sage ich mal, besser vermietet bekomme, besser vermieten kann. Das ist ja auch schon nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Ich finde das Beispiel relativ cool mit dem Unternehmen. Habe ich so auch noch nicht gehört.
Ja, ich finde, es beschreibt es ganz passend. Genau, wie du schon gesagt hast, du hast halt im Vergleich zu einer Aktie einfach direkten Einfluss, weil ich behaupte, die wenigsten von uns, unseren Hörern und auch wir selbst haben die Möglichkeiten mit einem Aktienkauf sozusagen da wirklich Einfluss aufs Unternehmen zu nehmen.
Das stimmt.
Genau, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal genauer rein in die einzelnen Punkte. Wir hatten ja anfangs gesagt, es gibt diverse Anlageklassen, wenn man das so möchte. Mhm. Ganz wichtig ist, wir sprechen hauptsächlich natürlich über das direkte Investment. Man kann auf zwei Arten eigentlich in Immobilien investieren, wenn man das ganz vereinfachen möchte, indirekt und direkt. So erkläre ich es immer. Indirekt wäre auch dann hier wieder über einen Fonds. Ja, einen geschlossenen oder offenen Immobilienfonds, wie auch immer. Aber der Punkt ist auch hier natürlich, wir haben keinen direkten Einfluss. Ja, das ist auch das, was wir ja eben gesagt haben. Wir wollen ja eigentlich eine Immobilie wie unser eigenes Unternehmen auch haben. Und deswegen werden wir uns mit dem Thema vor allem der direkten Investition beschäftigen. Das heißt, dass man auch wirklich selbst Eigentümer der Immobilie ist bzw. wird. Mhm. Genau. Dann hatten wir als weiteren Punkt diverse Strategien, hatten wir ja schon mal so ein bisschen angeschnitten. Thema Eigenkapitalrendite, was ist das eigentlich? Mhm. Das meint letztendlich, wir sehen zu, dass wir möglichst wenig am Anfang aus eigener Tasche, dem sogenannten Eigenkapital, investieren müssen. Das heißt, möglichst versuchen, die Nebenkosten zu senken, gegebenenfalls Modernisierungen auch schon mitzufinanzieren oder die Nebenkosten auch mitzufinanzieren. Wie gesagt, man kann sie auch durch andere Möglichkeiten senken, indem man sie beispielsweise vom Verkäufer zahlen lässt und dann den Kaufpreis runterhandelt oder im Kaufpreis mit inkludiert. Da gibt es diverse Möglichkeiten.
Ist ja gerade auch eine mögliche Strategie. Ja, ist ja auch gerade cool für Leute, die zum ersten Mal in Immobilien investieren wollen, die vielleicht durch den Prozess zum ersten Mal durchgehen und dann eben nicht, wie jetzt, korrigiere mich da gerne, du bist da der Finanzierungsexperte, wo du jetzt eben nicht so viel Eigenkapital mitbringen musst, wie beispielsweise bei einem Eigenheim, sondern bei der Kapitalanlage kannst du mit weniger aus eigener Tasche reinstarten, wo wir dann ja auch wieder bei dem Thema, was auch immer häufig damit einhergeht, Fremdkapitalhebel, also sich das Geld von wem anders, in dem Falle von der Bank zu leihen und selber, sage ich mal, den Anteil, den man da zum Start reinbringt, möglichst gering zu halten, damit das Investment auch einfach, ich sag mal, ein bisschen überschaubarer bleibt, dass man nicht gleich so eine Hürde hat. Also wenn ich mir das vorstelle, wenn man mir die Option bietet, hey, mit 15.000 Euro kannst du in eine Immobilie investieren, die 250.000 an Wert hat. Oder aber man sagt mir, hey, du müsstest 60.000 einbringen für eben genau die gleiche Immobilie, dann ist es schon deutlich angenehmer, kleiner reinzustarten.
Ja, Die Hürde ist dann auch einfach geringer. Ja. Und ganz kurz ein Punkt, ein kleiner, ich sag mal auch Mythos, bei dem ich vielleicht ein bisschen aufräumen möchte, ist Eigenheim und Kapitalanlage mit wenig Eigenkapital. Grundsätzlich ist das relativ egal, ob man ein Eigenheim oder eine Kapitalanlage kauft, was den Eigenkapitaleinsatz betrifft, um es finanziert zu bekommen. Ja, tendenziell gibt es sogar Banken, die sind bei Eigenheimen da ein bisschen entspannter und sagen, naja, wir können entspannter mal die Nebenkosten auch mitfinanzieren. Aber natürlich ergibt es bei einer selbstgenutzten Immobilie deutlich mehr Sinn, Eigenkapital einzusetzen. Denn je mehr man an Kredit aufnehmen muss, umso mehr hat man am Ende des Tages auch Zinsbelastungen insgesamt gesehen als Summe. Und jeder Euro, den man bei einer selbstgenutzten Immobilie letztendlich an Zinskosten hat, ist eigentlich ein Euro Gebühr und damit verschenktes Geld. Hier kommen wir nämlich dann zu einem großen Unterschied zur vermieteten Immobilie, zur Kapitalanlage. Da können wir die Zinskosten, die wir haben, als Werbungskosten bei der Steuer geltend machen. Also so und sozusagen auch für uns nutzen letztendlich. Mhm. Deswegen ist es da nicht so schlimm, wenn man einen höheren Fremdkapitaleinsatz hat. Genau.
Naja, ja, das ist natürlich ein guter Punkt. Also das heißt, zusammengefasst, beim Eigenheim habe ich nicht die Möglichkeit, die Zinsen, also die Gebühr, die ich an die Bank zahle, dafür, dass sie mir das Darlehen geben, die kann ich nicht steuerlich geltend machen.
Nee, eben nicht. Genau.
Okay, das bei der Kapitalanlageimmobilie kann ich das tun. Das heißt, wenn man jetzt mal so auf die aktuellen Zinsen schaut, also sie werden ja schon wieder ein bisschen niedriger, aber gerade jetzt das Jahr ist dann ja quasi für Kapitalanleger gar nicht mal so schlecht gewesen, dass die Zinsen ein bisschen höher waren, weil sie konnten sie ja quasi von ihrem zu versteuernden Einkommen absetzen und hatten dadurch einen größeren Effekt, richtig?
So gesehen, ja, muss man sich natürlich immer in der Gesamtbetrachtung anschauen, aber was man halt immer irgendwie auf dem Hinterkopf halten muss, ist, wenn die Zinsen sehr niedrig sind beispielsweise, ja, also wie das noch vor wenigen Jahren der Fall war, dann sind meistens die Kaufpreise sehr hoch. Ja, also auch häufig werden da Preise deutlich über dem berechneten Marktwerten gezahlt, einfach weil das Geld halt so günstig ist. Jetzt, wo die Zinsen eine Zeit lang etwas höher waren, wir sind gerade Ende 2024, wo wir hier diese Podcast-Folge aufnehmen, da waren die Kaufpreise deutlich moderater. Also die Kaufpreise, die aufgerufen wurden und auch gezahlt wurden dann am Ende, entsprachen viel, viel höher viel, viel mehr den Marktbewertungen, die wir mit unseren Möglichkeiten errechnen konnten, die auch die Banken errechnet haben. Also man hat selten mal was gehabt, wo die Käufer plötzlich 30% mehr gezahlt haben, als in der Marktwertindikation rauskam. Ja, das war vor 2-3 Jahren, als wir noch 0, und 1, Zinsen hatten, definitiv der Fall. Ja, also das heißt, unterm Strich gehen da immer Zinsen und Kaufpreise so ein bisschen Hand in Hand. Und man muss immer ganz wichtig hier unterscheiden, dann kommen wir mal wieder vielleicht zum ursprünglichen Thema zurück. Was ist eigentlich der Marktwert? Was ist denn letztendlich, oder was ist der Wert einer Immobilie und was ist das, was gezahlt wird? Ja, da gibt es diverse Unterschiede, zumal es auch viele verschiedene Werte gibt. Ja, also die Bank hat zum Beispiel den sogenannten Beleihungswert, den sie für sich immer errechnet, um anhand dessen auch zu schauen, ob sie eine Finanzierung begleitet oder nicht. Das ist ein bisschen komplexer und behandeln wir gerne nochmal in einer anderen Folge. Dann gibt es den Marktwert, das ist so ungefähr das, was man ja ortsüblich so zahlen würde, Marktwert oder auch Verkehrswert. Aber auch da, wenn wir da den Wert ermitteln, durch Vergleiche mit anderen ähnlichen Objekten in der Nähe, die schon verkauft wurden, sind trotzdem häufig die Preise, die dann letztendlich jemand aufruft, höher, werden auch wie gesagt gezahlt, weil einfach vielleicht in dem Moment die Nachfrage so hoch ist und es fast nichts gibt. Ja, aber so gibt es halt viele verschiedene Bewertungsmethoden. Eine noch ist die Sachwertmethode. Da geht es dann darum, okay, was sind wirklich so Stein auf Stein als Material sozusagen wert.
Ja, genau. Verstehe. Ja, jetzt hattest du ja eben einen Punkt gesagt, hier Nachfrage. Das hat mich nochmal darauf gebracht, zu dem Thema, warum in Immobilien investieren. Einfach aufgrund der allgemein angespannten Situation auch hier in Deutschland, ne? Also, dass wir so einen hohen Bedarf an Wohnraum haben, der aufgrund von Bürokratie etc. nicht aufgeholt werden kann.
Steigende Materialpreise der letzten Jahre, darf man auch nicht vergessen. Ja? Grundstückspreise sind gestiegen, Materialpreise sind gestiegen, die Handwerkskosten sind gestiegen, alles ist aufgrund der Inflation und sicherlich diverser weiterer Faktoren nach oben gegangen.
Ja. Und auch aufgrund dessen ist es einfach eine Anlageklasse, wo, sage ich mal, das Angebot die Nachfrage nicht bedient, also wo man halt auch daraus ableiten kann, hey, da ist ein großer Bedarf, wenn ich da einen Fuß in die Tür bekomme, wenn ich da rein investiere, dann ist das auch ein Investment, was Entwicklungspotenzial hat. Ich glaube, wir brauchen nicht großartig, natürlich kann man Regionen oder von Region zu Region das Ganze anders bewerten, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwo die Situation haben, dass wir großartig Angst haben müssten, dass wenn wir eine Immobilie als Kapitalanlage haben, dass wir diese nicht vermietet bekommen würden. Ja. So, wenn man das mal größer sich anschaut, ne, was Zuwanderung angeht, was Nachfrage angeht, was das Angebot im deutschen Wohnraum angeht. Also ist das eigentlich auch noch ein sehr gutes Argument dafür zu sagen, hey, Immobilien als Kapitalanlage, yo, check, ergibt Sinn.
Ja. Einen letzten Punkt möchte ich da tatsächlich noch anbringen, und zwar so ein bisschen die Volatilität auch. Immobilien sind halt, oder Investitionen in Immobilien sind in der Regel langfristige Investitionen, zumindest bei den meisten Strategien. Das heißt jetzt nicht nur auf 1-2 Jahre betrachtet, sondern halt meistens auf 10 Jahre plus. Diese, ich sage mal, magischen 10 Jahre sind auch deshalb so oft im Gespräch, weil man eine vermietete Immobilie, wenn man sie länger als 10 Jahre im Bestand hat, verkaufen kann, ohne dass man den Gewinn versteuern muss. Mhm. Da gibt es zwar auch wieder Ausnahmen, wenn man das mehr als 3-mal innerhalb von 5 Jahren macht, also mehr als 3 Immobilien innerhalb von 5 Jahren, dann muss man trotzdem rückwirkend alle versteuern. Aber ich sag mal, der klassische Kapitalanleger, der das nebenbei macht, als Beimischung zu seinen sonstigen Assetklassen, da wird das wahrscheinlich nicht zum Problem werden. Genau, aber zurück zur geringen Volatilität, die wir letztendlich dadurch haben, dass wir langfristig investieren. Das Thema ist ja, eine Immobilie wird auch nicht von heute auf morgen im Wert halbiert, nur weil irgendjemand bei X, Twitter und wie sie alle heißen, einen Kommentar abgibt. Ja, deswegen wird der Immobilienmarkt in Deutschland nicht zusammenbrechen von heute auf morgen. Ja, dann der nächste Punkt ist, warum man nicht so volatil ist wie in auch teilweise anderen Ländern, muss man ganz klar sagen, ist, dass wir recht hohe Transaktionskosten haben. Mhm. Das ist einfach so in Deutschland. Wir zahlen beim Kauf einer Immobilie immer ein Notar, also die Notargebühren, die in der Regel 1,5% vom Kaufpreis sind. Wir zahlen ungefähr 0,5% an das Grundbuchamt. Wir zahlen je nach Bundesland zwischen 3,5% und 6,5% an das Finanzamt Grunderwerbsteuer. Ja, und diese gesamten Transaktionskosten sind halt so hoch, wodurch es halt nicht andauernd einen Kauf, Wiederverkauf von demselben Objekt oder in einer Region gibt und deswegen auch die Preise in einer Region jetzt nicht von heute auf morgen sehr stark nach oben oder unten schwanken. Das gibt's in anderen Ländern durchaus schon, das muss man einfach wissen. Mhm. Genau.
Das heißt zusammenfassend, warum in Immobilien investieren? Wir haben auf der einen Seite die steuerlichen Vorteile, wir können Zinsen steuerlich Geld machen. Wir können die Immobilie als solches abschreiben, wo wir auch nochmal beim anderen Podcast reingehen, wie das Ganze konkret aussehen kann. Wir können sie nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen. Wir haben etwas, was wir für die nächste Generation aufbauen können durch die Immobilie. Wir haben die Möglichkeit, mit einer Immobilie auch passives Einkommen, das ist ja auch immer so ein Buzzword heutzutage, zu generieren, indem wir Mieteinnahmen entwickeln und dadurch dann monatlich ein Plus erwirtschaften können. Was man damit am Ende des Tages macht, bietet ja, man sagt ja immer Immobilien, ja, immobil, ne, sind halt immer an einem Ort, aber ich finde, sie bieten einem auch schon sehr viel Flexibilität, weil wenn du dieses passive Einkommen durch die Mieteinnahmen aufbaust, kannst du ja Dinge machen wie, ne, deine Arbeitszeit reduzieren, weil du kannst auf das Gehalt, auf das du verzichtest dadurch, kannst du abfedern durch die Mieteinnahmen. Das heißt, du gewinnst dadurch ja auch mehr Freizeit, wenn du es magst. Du kannst dir ein Immobilienportfolio aufbauen und kannst sagen, hey, ich hau 10 Jahre früher in den Sack. So, und ich pfeife drauf, dass mir da jetzt nochmal Rentenpunkte durch die Lappen gehen, weil, ne, du hast alternativ für dich vorgesorgt. Also bietet ja schon trotz dessen auch eine große Flexibilität. Und du hast halt einfach bei der Immobilie als Kapitalanlage die Möglichkeit, mit viel Geld zu arbeiten. Ne, sind wir wieder bei dem Beispiel, 250.000 Euro kostet die Immobilie. Du selber steigst aber nur mit einem kleinen Teil wie 15.000 Euro ein, hast aber die Rendite auf die 250.000, die du dir quasi von der Bank leihst. Nichts anderes ist ja der Fremdkapitalhebel. Das heißt, mit geringem Aufwand hast du die Möglichkeit, mit viel Geld, Renditen zu erwirtschaften. Das wäre das so jetzt mal zusammengefasst von dem, was wir heute besprochen haben. Plus, du hast einfach nochmal deine Eier mehr in mehrere Nester verteilt und legst nicht alles irgendwo auf dem guten alten Sparbuch oder ETF-Portfolio an, sondern hast einfach langfristig für dich noch eine stabile Möglichkeit gefunden, dein Geld für dich arbeiten zu lassen.
Ja, top. Sehr gut zusammengefasst. Da kann man bestimmt auch noch viel länger drüber philosophieren oder
fürs erste austauschen. Fürs Erste sollte es aber reichen.
Ich denke auch. Ja. Hat mich sehr gefreut, Torben.
Ich auch.
Das war's soweit mit unserer ersten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne Kommentare da. Schickt uns gerne eine Nachricht mit Themen, die euch interessieren. Wir haben schon eine lange, lange, lange Liste, was wir noch alles durchgehen wollen.
Definitiv.
Und wir merken selbst auch gerade, ich denke, so geht's dir auch, Torben, die Zeit rennt immer davon. Und man könnte noch viel länger erzählen. Das Themenspektrum ist sehr, sehr, sehr groß. Und ich freue mich auf alles, was noch kommt.
Dito, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal und mach's gut, Frido.
Mach's gut, Torben. Ciao, ciao.
Immo-Kompass. Immo-Wissen, wo es lang geht.